Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Das Spiel ist aus. Deutschland verlässt die Weltmeisterschaft nach der Gruppenphase.
Naja. Auch wenn es keinen Spaß macht und dem einen oder anderen wohl wehtut, wir gehen in eine kleine Analyse nach dem Ausscheiden von die Mannschaft bei der FIFA-Fußball-WM 2018. Außerdem Thema bei uns in dieser Podcast-Episode des Updates, Sonnencremes. Da gibt es große Unterschiede, nicht nur beim Preis, sondern klar, auch bei der Haut- und bei der Umweltverträglichkeit. Es gibt da neue Tests der Stiftung Warentest. Und die Ergebnisse schätzen wir für euch ein, beziehungsweise wir ergänzen sie.
Aus Umweltsicht wäre natürlich gar kein weder mineralischer noch chemischer Sonnenschutz am wünschenswertesten, aber das lässt sich natürlich nicht realisieren.
Und wir sprechen über Wissenschaftler oder sollen wir sagen Abenteurer, die sich ein Jahr lang in der Arktis einfrieren lassen mit ihrem Schiff. Sie sind dann umgeben von Eis.
Die Polarstern ist ein dicker, fetter, großer Eisbrecher und sie ist so, dass sie im Eis eingefroren werden kann. Wir würden auch bei besonderen Fällen uns auch wieder befreien können.
Der Podcast des Updates vom 27. Juni 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Südkorea schlägt Deutschland mit 2:0. Die Schweden gewinnen mit 3:0 gegen Mexiko. Schweden und Mexiko sind in unserer Gruppe weiter. Matthias Friebe, unser Reporter in Russland. Wie ist die Stimmung?
Tja, tief durchatmen, würde ich sagen. Das war so nicht erwartet worden, schon gar nicht vor der Weltmeisterschaft. Und irgendwie hatte man ja die Hoffnung aus deutscher Sicht, dass spätestens durch diesen Großfreistoß gegen Schweden, dieses 2:1 in letzter Minute, wenigstens irgendwie sowas wie eine Initialzündung oder ein Funken für eine Initialzündung passiert. Aber das war heute ganz weit weg davon.
Gehen wir in die Analyse. Woran hat es gelegen, auch wenn es schwer ist, jetzt im Nachhinein drüber zu sprechen?
Ja, heute sind, glaube ich, viele Dinge besser gelaufen als in den ersten Spielen, aber auf der anderen Seite fehlte dann das Tempo. Also man hat irgendwie mehr auf Sicherheit gespielt, war sehr bedächtig im Spiel gegen die Koreaner und da fehlte aber Kreativität, Tempo, Ideen, da fehlte eine ganze Menge nach vorne und irgendwann musste man einfach spätestens durch das Tor der Schweden Vollgas geben und versuchen, selber aufs Tor zu gehen, stand dann hinten sehr offen und das war dann nur noch eine Frage der Zeit, bis das passiert ist. Ich glaube, insgesamt stimmt mit dieser deutschen Mannschaft, so wie sie sich da in Russland präsentiert hat, etwas nicht, innen drin auch nicht, kommunikativ wie auch immer und es ist ein verdientes Ausscheiden. Und ich glaube, wenn der Bundestrainer nach dem Spiel sagt, er weiß nicht so recht, woran es liegt, können wir uns ja mal anhören, dann trifft es das eigentlich ganz gut heute Abend.
Zu erklären ist schwierig jetzt in diesem Moment, aber wir haben es auch nicht verdient weiterzukommen, wobei der Mannschaft heute jetzt im kämpferischen Bereich keinen Vorwurf zu machen ist, aber wir haben es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen, in Führung zu gehen. Wir hatten, denke ich, schon Möglichkeiten, aber das hat sich eigentlich das ganze Turnier durchgezogen.
Ich finde eine Sache ganz spannend, die du gerade gesagt hast. Du bist Sportreporter, du bist halt tief drin in der Materie und du drückst das aus, was ich ja nur fühle oder was ganz viele Leute fühlen. Das nämlich, da was nicht gestimmt hat innerhalb der Mannschaft, auch kommunikativ. Woran machst du das fest?
An vielen kleinen Beobachtungen, zum Beispiel daran, dass Mats Hummels sich nach dem ersten Spiel gegen Mexiko hinstellt und seine Mannschaft massiv kritisiert, während hier schon wieder das Telefon klingelt im Hintergrund, dann macht man das daran fest, dass alles rund um dieses Erdogan-Foto von Mesut Özil und Ilkay Gündoğan, dass da richtig was schiefgelaufen ist, da ist man einfach ganz anders mit umgegangen, als man hätte vielleicht müssen. Da ist man nicht in die Offensive gegangen und hat gesagt, so Leute, das war vielleicht nicht in Ordnung und jetzt gucken wir nach vorne auf die WM, das hat man versucht totzuschweigen, das war Thema in der Mannschaft. Dann soll es da wohl Ärger gegeben haben über das Quartier in Vatutinki in der Tristesse der Moskauer Vorstadt und nicht am schönen Strand von Sotschi. Also all diese kleinen Beobachtungen, all diese kleinen Themen, die da so hochgekocht sind, sind eigentlich ein Ausweis dafür, dass irgendwas in dem Gefüge der Mannschaft nicht stimmt.
Hast du auch ein Gespür dafür, was mit Joachim Löw passiert? Glaubst du, er macht weiter als Bundestrainer?
Also eigentlich würde ich sagen, ich glaube schon, er macht weiter. Er hat ja auch vor wenigen Tagen erst seinen Vertrag verlängert für 4 Jahre. Was man von den Verantwortlichen hört, die würden alle an ihm festhalten. Reinhard Grindel, der Präsident, Oliver Bierhoff, der Manager. Er selber hat jetzt gerade auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass er das jetzt nicht beantworten kann. Er muss jetzt erstmal ein paar Stunden zur Ruhe kommen, in Ruhe drüber nachdenken, morgen Gespräche führen. Das klingt nicht so, als wäre es nicht in seinem Kopf. Ich glaube, dass morgen, das wird mit Sicherheit eine Pressekonferenz des DFB geben, dass morgen Vormittag, morgen Mittag irgendwann es eine Pressekonferenz geben wird und dass wir dann schlauer sind, Rücktritt nicht ausgeschlossen, aber genauso wenig, dass er weitermacht.
So, und ich finde, wir können uns an dieser Stelle vielleicht auch mal für Schweden freuen. Diese Häme nach dem Spiel, nach dem Schwedenspiel. Und was war denn jetzt da los bei dem Spiel Mexiko gegen Schweden? Hast du das verfolgen können? Also 13-0 gegen Mexiko, was war da los?
Ich habe es mit einem Auge gesehen. Das war eine wunderbare Leistung der Schweden, muss man einfach mal sagen. Die haben von Anfang an genau das gemacht, was man gegen Mexiko machen muss. Die haben hinten sicher gestanden, haben dann schnell gekontert. Damit kamen die Mexikaner überhaupt nicht klar. Schon in der ersten Halbzeit gab es viele Chancen für die Tore und dann ging es dann in der zweiten Halbzeit ja Schlag auf Schlag mit dem 3-0. Und jetzt ist Schweden sogar Gruppensieger. Ich bin sehr gespannt, wie weit das noch geht. Vergessen wir nicht, die hätten die deutsche Mannschaft auch am Rande einer Niederlage gehabt. Ja. Ich bin sehr beeindruckt von dieser Mannschaft.
Matthias Friebe, Deutschlandfunk Nova, Sportreporter in Russland. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Habt ihr schon euren Winterurlaub 2019, 2020 geplant? Also falls ihr nichts gegen Eises, Kälte und Dunkelheit habt, dann wäre das hier vielleicht was für euch. Ihr müsst aber auch, naja, mit dem Lagerkoller umgehen können. Beim Alfred-Wegener-Institut könnt ihr euch bewerben in Bremerhaven. Das hat nämlich heute angekündigt, dass es nächstes Jahr im Herbst das Forschungsschiff Polarstern in die Arktis schicken wird. Und das Schiff soll dann da ein Jahr festgefroren sein, zwischen den Eisschollen rumdümpeln. Bewerben kann man sich da nicht wirklich. Aber es klingt natürlich verrückt, oder Verena?
Ja, auf jeden Fall. Vor 125 Jahren hat sich der norwegische Forscher Fridtjof Nansen im Nordpolar mit seinem kleinen Holzschiff Fram einfrieren lassen, für 3 Jahre allerdings. Also es ist schon eine ganze Weile her, dass das mal jemand gewagt hat. Das wollen die Forscherinnen und Forscher vom Alfred-Wegener-Institut jetzt wiederholen. Allerdings ist ihr Schiff, muss man sagen, Polarstern, auch mal 120 Meter lang und nicht so zart wie die Fram von Forscher Nansen im Jahr 1893. Das hat heute die Leiterin vom Alfred-Wegener-Institut im NDR-Interview gesagt, Antje Boetius.
Die Polarstern ist ein dicker, fetter, großer Eisbrecher und sie ist so, dass sie im Eis eingefroren werden kann. Wir würden auch bei besonderen Fällen uns auch wieder befreien können und aus dem Eis ausbrechen können sozusagen, so was der Fram damals natürlich nicht gelang als kleines Holzschiff. Die Polarstern würde auch nicht vom Eis wirklich rausgedrückt werden, sodass sie dann sitzt auf dem Eis. Also dazu muss man tatsächlich sagen, was Fridtjof Nansen damals hatte an circa 8 Meter dickem Eis, das gibt es heute so gar nicht mehr. Wir haben jetzt auch im Winter die traurige Gewissheit, dass der Großteil der Arktis von Eisschollen bedeckt ist, die weniger als 2 Meter dick sind.
Und die Forscher, die wollen sich mit dem Schiff durchs Eis dann driften lassen, um mitzukriegen, wie sich die inzwischen nicht mehr so dicken Eismassen verschieben im Winter.
Ja, genau, denn bisher weiß man einfach nur sehr wenig, was im Winter eigentlich in der Arktis los ist, weil eben noch nicht so viele Leute sich da lange aufgehalten haben. Und auch, was durch den Klimawandel dort passiert. Da passiert ja eine ganze Menge, sagt Antje Boetius.
Bei uns geht es darum, was ist eigentlich gerade in der Arktis los? Sie erwärmt sich schneller als alle anderen Bereiche der Erde und wir haben sie im Verdacht, auch erheblich zu den Wetterextremen unserer Zeit beizutragen. Dann beschäftigt uns auch die Frage des Lebens im arktischen Winter. Wie passen sich die Lebewesen im und unterm Eis an die schnelle Erwärmung der Arktis an? Alle diese Experimente werden parallel für ein Jahr auf der großen Scholle laufen, die wir dann mit Zelten, mit Experimenten, mit Sensoren und unserem Eisbrecher Polarstern ausstatten.
Also klingt alles nach ziemlich abenteuerlicher, spannender Forschungsarbeit und das eben unter krassen Bedingungen bei minus 40 Grad Celsius im arktischen Winter und ziemlich langer Dunkelheit. Also da muss man vielleicht schon ein bisschen für gemacht sein, wenn man an so einer Expedition teilnimmt.
Und genug Sprit dabei haben, damit ordentlich geheizt werden kann an Bord der Polarstern. Das Forschungsschiff vom Alfred-Wegener-Institut sticht im Herbst 2019 in See Richtung Nordpol und lässt sich dort ein Jahr lang einfrieren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Erst Kinder, die von ihren Eltern getrennt werden. Dann Eltern und Kinder, die zusammen eingespannt werden. Donald Trumps Null-Toleranz-Politik ist echt hart. Die 2000 Kinder ohne Eltern in einem Lager, die sollen ja zu ihren Eltern zurück können. Nach Kritik aus dem eigenen Land und natürlich auch aus dem Ausland wurde die strafrechtliche Verfolgung der Eltern ausgesetzt. Ein Viertel der Kinder soll bereits wieder bei den Eltern sein. Markus Schuler ist momentan an der US-amerikanischen Grenze zu Mexiko. Unser Deutschlandfunk Nova Reporter dort jetzt live zugeschaltet. Du bist zwischen San Diego und Tijuana. Markus, suchen da immer noch Eltern ihre Kinder? Wie ist die Situation an der Grenze momentan?
Geschichten. Es werden immer noch die Kinder von ihren Eltern gesucht. Es gibt auch hier in Kalifornien einige Lager, wo diese Kinder, die von ihren Eltern getrennt wurden, untergebracht sind. Und es ist natürlich auf der anderen Seite der Grenze, dort war ich vor einer halben Stunde, immer noch sind sehr viele Migranten aus Mittel- und Südamerika da, sogar aus Afrika, die versuchen hier über die Grenze zu kommen und die hier Asyl wollen.
Hm. Beschreib mal, wie das aussieht. Also stehen die an einem Grenzzaun, an einer Mauer und wie viele sind das ungefähr? Also stellen die sich in Reihe auf?
Genau so ist es. Es waren heute Morgen schätzungsweise so 60, 70 Menschen, die dort saßen, hauptsächlich Familien mit zum Teil neugeborenen Kindern, ganz kleinen, vielen Kindern. Die stehen dort an dem Grenzzaun und versuchen, in die USA rüberzukommen. In der Regel läuft es dann so ab, dass sie abgelehnt werden. Die Amerikaner sagen, sie haben nicht genügend Platz, um Asylsuchende zu versorgen und sie sollen bitte wieder zurückgehen und das am nächsten Tag probieren. Und dieses Spiel wiederholt sich Tag um Tag. Und hier in Tijuana gibt es mehrere Auffangstationen, die mexikanische Regierung und die Stadt hier eingerichtet haben, wo die Migranten dann nachts schlafen können, sich waschen können und am nächsten Tag geht es dann eben wieder zur Grenze.
Warum passiert das eigentlich gerade alles jetzt? Dass Trump eine Mauer hochziehen will und gegen illegale Immigranten hart vorgehen will, ist ja nichts Neues. Wieso ist das gerade so präsent, das Thema?
Weil in den USA im Herbst die Midterm-Elections, die Parlamentswahlen stattfinden, wo die Hälfte der beiden Häuser an neuen Parlamentarier vergeben werden. Und der Gedanke, der bei Trump dahinter steckt, ist ganz einfach der, je härter er sich zeigt, je unnachgiebiger er sich gegenüber Einwanderern, Migranten zeigt, Asylsuchenden, umso mehr punktet er bei seiner Wählerschaft und umso mehr hofft er dann, damit Stimmen zu gewinnen, wenn er sich als Hardliner positioniert. Und dieses Spiel scheint übrigens, das zeigen die jüngsten Umfragen, aufzugehen. Bei den Demokraten genießt er mittlerweile einen sehr hohen Rückhalt. Bei den Republikanern, sorry.
Du hast gerade gesagt, die meisten werden zurückgewiesen. Wie wird denn eigentlich der Asylstatus der Menschen, die dort ankommen, bestimmt? Also von Eltern und von Kindern, welche Regeln gelten dort?
Das ist schwer zu sagen. Im Moment ist es einfach so, dass die Amerikaner versuchen, Zeichen zu setzen, diesen Flüchtlingen deutlich zu machen, dass es sehr, sehr lange und dass es ein sehr beschwerlicher Weg wird, in die USA als Asylant einzureisen. Und das soll sich dann so, die Hoffnung der Amerikaner, soll sich dann unter den Flüchtlingen rumsprechen, sodass weniger Menschen versuchen, in den USA Asyl zu finden. Ob diese Strategie aufgeht, glaube ich nicht. Das sind nach wie vor tausende Menschen in Mexiko, die darauf warten, die Grenze zu überqueren. Wenn sie das legal nicht schaffen, dann versuchen sie es illegal mit Schleppern. Bis zu $1,000 verlangen diese Schlepper, die einen dann durchs Hinterland angeblich sicher über die Grenze führen. Aber die Zahl der Toten, der Hitzetoten, die an dieser Grenze umkommen, weil sie sich verlaufen haben, weil sie es nicht geschafft haben, die steigt. In diesem Jahr ist die wieder deutlich angestiegen.
Markus Schuler berichtet live von der Grenze Mexiko-USA.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben ja immer wieder diese Situationen, wo Kunst, naja, danach nicht mehr ganz so doll aussieht, wie sie vorher ausgesehen hat. Es gibt da schon eine Geschichte in der Vergangenheit und jetzt eben auch eine neue. In Spanien, dem Land der großen Maler wie Picasso, Miro oder Velázquez. Es ist wieder passiert, in diesem Land gibt es anscheinend Leute, die ungefähr so begabt sind beim Malen wie ich und die trotzdem einen Pinsel in die Hand nehmen und Kunstwerke restaurieren. Gerade hat es eine Holzstatue aus dem 16. Jahrhundert getroffen in einer Kirche im nordspanischen Örtchen Estella. Verena von Kaltz, was ist da genau passiert?
Die Statue steht in der St. Michaelskirche in dem Ort im Nordosten von Spanien, unterhalb vom Baskenland liegt das. Und diese Statue stellt den heiligen Georg dar, war wirklich nicht mehr ganz taufrisch, nach so vielen Jahrhunderten darf man das auch sein. Also die Farben waren sehr abgedunkelt, viele Stellen waren abgesprungen. Und die Kirche hatte anscheinend einen Kunsthandwerkslehrer engagiert, um diese Statue zu restaurieren.
Das klingt nach dem richtigen Mann.
Ja, aber der hat dann den Georg sehr beherzt mit frischer Farbe versetzt. Das Gesicht ist jetzt schweinchenrosa. Die Augenbrauen sehen so aus, als seien sie gezupft. Insgesamt hat das ganze Ding jetzt einfach viel zu viel Farbe abbekommen, wirkt dadurch sehr flächig. Im Netz gibt es schöne Vorher-Nachher-Bilder. Da sieht man, dass der restaurierte St. Georg vorher viel mehr Tiefe hatte im Gesichtsausdruck. Und klar, deshalb gibt es viel Spott und natürlich auch Kritik. Etwa die spanische Gesellschaft, die sich für Erhaltung von Kunstwerken einsetzt, ist sehr schockiert.
Wieso eigentlich darf denn überhaupt jemand an so eine Statue ran, der offensichtlich keine Ahnung hat?
Das fragen sich jetzt wirklich auch einige Gemeindevertreter dort, warum sie von dem ganzen Vorgang nichts wussten. Das Ganze erinnert natürlich auch an diesen Vorfall im Jahr 2012, als eine betagte Dame in dem spanischen Ort Borja eine Wandmalerei von Jesus verschlimmbessert hat. Du hast es eben schon angedeutet. Der hatte ja nach der Behandlung ein plattes, flächiges Pfannkuchengesicht und wurde bekannt als Monkey Christ.
Und der ist ja jetzt sehr berühmt.
Ja, tatsächlich. Seitdem sind große Scharen von Touristen immer wieder in dieses Örtchen gezogen. Insofern ist es für die Stadt eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Es hat den Tourismus angeheizt. Und ich habe mal geguckt, das steht nur tatsächlich 130 Kilometer entfernt von dem jetzt frisch renovierten St. Georg. Also könnte man ja im nächsten Spanienurlaub vielleicht mal beides angucken. Allerdings hat sich gleich der Bürgermeister von Estella zu Wort gemeldet und gesagt, wir möchten nicht, dass die Kirche zu einem Pilgerort wird wie in Borja. Und deswegen wurde die Skulptur mittlerweile verdeckt, wird anscheinend jetzt von Profis doch wieder versucht zu restaurieren. Und die St. Michaelskirche ist erstmal für Besucher geschlossen.
Schade, sonst hätte man so eine Tour machen können. Die verkorkste Kunsttour in Spanien. Ein spanischer Kunsthandwerklehrer hat einer Statue aus dem 16. Jahrhundert neue Farbe verliehen. Nicht alle sind froh drüber. Aber ja, vielleicht irgendwann ein neues Ausflugsziel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sommer, Sonne, Sonnenschutz. Alle Jahre wieder testen Ökotest und Stiftung Warentest Sonnencremes. Und mal wieder sind die billigen auch die, die am besten abgeschnitten haben. Allerdings, und das finden wir hier von Deutschlandfunk Nova, ist das ein wenig zu kurz gedacht. Es wurde getestet, inwieweit der angegebene Lichtschutzfaktor funktioniert und ob die Cremes wirklich wasserfest sind. Aber wie gut oder wie schädlich zum Beispiel Mikroplastikanteile und Nanopartikel für Haut und auch für die Umwelt sind, das wurde nicht in dieses Testergebnis reingerechnet. Deshalb kümmern wir uns jetzt einfach drum, heute Abend im Radio, was für Sonnencremes kann ich denn wirklich rein gewissens benutzen? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert, auf welche Punkte sollten wir denn achten, wenn ich der Umwelt und mir nichts Böses tun will mit meinem Sonnenspray?
Ah, Spray. Spray ist schon mal gar nicht gut. Du wirst nämlich auch keines von einer Naturfirma finden, weil damit der Sonnenschutz da so schön leicht, womöglich auch noch durchsichtig rausgesprüht kommt, braucht es schon mal viel Chemie. Also klar ist, die allermeisten herkömmlichen, nicht biogelabelten Sonnencremes und Sprays enthalten chemische UV-Filter. Die dringen in die Haut ein und nehmen da dann die UV-Strahlung auf und machen sie unwirksam. Aber je nach Substanz können solche chemischen UV-Filter sich zersetzen und zu Hautreizungen oder unschönen Allergien führen. Außerdem stehen eben auch einige in Verdacht, hormonell wirksame Substanzen zu enthalten. Zudem noch krebserregende Bestandteile. Also das ist alles überhaupt nicht so schön.
Und wie funktioniert das bei Öko-Sonnencremes?
Also da kommen mineralische UV-Filter zum Einsatz. Die wirken physikalisch und bilden eine Schutzschicht auf der Haut, reflektieren also dadurch die UV-Strahlung wie so ein winzig kleines Spiegelchen, kann man sich das vorstellen. Der große Nachteil, kennen wir ja, auf der Haut sind die meistens echt schwer aufzutragen. Die ziehen nicht ein und man sieht dann so eigenartig blass aus, also nicht so sexy.
Aber das ist doch für die Umwelt ein bisschen besser, oder? Da muss man halt optische Abstriche machen.
Jein, also auch bei Naturkosmetik sollte man aufpassen. Zum Beispiel enthalten die Hausmarken der gängigen Drogerien trotz Naturlabel Nanopartikel. Gekennzeichnet sind die mit Nano auf der Inhaltsstoffeliste. Und es meint, dass Teilchen enthalten sind, die kleiner sind als 100 Nanometer. Und das ist überhaupt noch nicht ausreichend erforscht, wie die sich auf Gesundheit und Umwelt auswirken können, weil Mineralien durch Nanotechnologie ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften verändern und im Körper mit anderen Molekülen reagieren können. Also auch nicht ganz 100% unbedenklich, aber sehr beliebt, weil diese Nanoteilchen dafür sorgen, dass sich die Cremes ein bisschen leichter verteilen lassen.
Okay, aber Naturcremes ohne Nano, also wenn da nicht Nano als Kennzeichnung draufsteht, die sind unbedenklich.
Genau, man sieht dann halt nur so aus wie ein Schneemann am Strand. Und man darf sich bei mineralischen Sonnencremes auch nicht irritieren lassen, wenn da Aluminium, also Oxid, aufgelistet ist. Dieses spezielle Aluminium gelangt nicht in den Körper, sondern bleibt auch nur auf der Haut, wäscht sich aber dann natürlich im Wasser ab.
Ja eben, also das sieht man ja ganz gerne mal im Sommer an den Badestränden, immer dieser glänzende Fettfilm auf dem Wasser, egal ob jetzt an der Ostsee oder in der Karibik. Was richten denn Sonnencremes an, wenn sie sich beim Baden abwaschen?
Das ist tatsächlich hochdramatisch. Also zum Beispiel ist für Hawaii im Mai ein neues Gesetz verabschiedet worden, das ab 2021 gelten soll. Und zwar sind dort bestimmte Sonnencremes verboten worden, weil eben Chemikalien wie Oxybenzone in diesen herkömmlichen Mitteln die Riffe kaputt machen. Und jeder Passagier, der jetzt mit Hawaiian Airlines anreist, bekommt ein Tütchen riffsichere Sonnencreme. Und Einwohner mixen sich auch inzwischen selbst aus Kokosöl, Macadamia-Nussöl und Chia-Butter ihre eigenen Cremes. Und wenn man sich anguckt, dass, ja, natürlich auch wegen anderer Ursachen, aber schon 90% der Korallenriffe in der Karibik seit 1980 verschwunden sind, dann scheint das eine sinnvolle Maßnahme zu sein.
Wie sieht es bei uns in Deutschland aus?
Also das UBA, das Umweltbundesamt, überprüft zum Beispiel, ob in der Ostsee sogenannte endokrine Stoffe vorkommen, also Umwelthormone, die die Fortpflanzung von Fischen beeinträchtigen können, auch verursacht durch unter anderem eben Sonnencremes. Und da sagt der Experte vom UBA, Jürgen Arning, da gibt es noch keine besorgniserregenden Erkenntnisse bei uns. Und die Lage, wonach Substanzen aus Sonnencremes an Riffen oder eben auch anderen Lebewesen eingreifen, ist wirklich sehr komplex.
Da gibt es einfach verschiedene Wirkmechanismen, mit denen verschiedene Stoffe auf zum Beispiel Korallen wirken können. Manche Stoffe sind einfach auch so toxisch für Korallen. Oder bei den mineralischen Partikeln weiß man zum Beispiel, dass sie sich auf die Oberfläche von Lebewesen, also gerade von kleinen Lebewesen wie Algen und sowas, heften können. Und dann können die ihre Photosynthese nicht mehr richtig machen und sterben dadurch ab. Da müsste man jetzt die einzelnen Stoffe sich angucken, die Effekte sich angucken. Da müsste man noch berücksichtigen, dass man in der Umwelt ja immer mehrere Wirkstoffe gleichzeitig auf die Korallen einwirken. Also verschiedene toxische Effekte auch zusammenwirken können.
Also allein die Sonnencreme ist nicht fürs Riffsterben verantwortlich, aber auch, und wenn es nach dem Umweltexperten geht, wäre der beste Sonnenschutz natürlich eher einfach was überziehen.
Sonnencremes. Der Test der Stiftung Warentest ist uns nicht weit genug gegangen hier in Deutschlandfunk Nova. Ich habe vielleicht noch einen ganz guten Tipp.
Na?
Im Schatten bleiben. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal so gemacht.
Du Verrückter.
Wahnsinn.
Ja.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist WM und in Großbritannien wird das Bier knapp und die Engländer feiern doch so gerne beim Fußballgucken. Nächste Woche werden vielleicht sogar noch die Würstchen knapp. Der Grund ist, es gibt zu wenig CO2. Hä? Fragt man sich da? In der Luft ist doch eigentlich zu viel CO2. Und wofür braucht man das überhaupt? Verena von Keitz aus unserem Team, du hast dich heute mit diesem Thema beschäftigt. Wie ist da der Zusammenhang?
Also CO2, Kohlendioxid, das ist ja ein Bestandteil der Luft. Und ja, wir reden immer drüber, dass es immer mehr wird in der Luft und wir den Ausstoß irgendwie verringern müssen. Tatsächlich wird CO2 aber in sehr vielen Bereichen auch als reines Gas benötigt, zum Beispiel in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion. Gerade auch in der Fleischproduktion ist es wichtig. Es steckt aber auch zum Teil in Feuerlöschern drin als Löschmittel und es wird auch in Krankenhäusern verwendet.
In Krankenhäusern? Was machen die denn damit?
Da wird es inzwischen sehr viel eingesetzt bei minimalinvasiven Operationen, aber auch zum Beispiel, um Organe zu kühlen bei Transplantationen, weil Trockeneis ist ja tatsächlich gekühltes CO2 in festem Zustand. Mhm. Dann brauchst du es, wenn du auf die Getränkeindustrie guckst, wenn du Getränke mit Blubber herstellen willst, Stichwort Kohlensäure. Aber auch beim Verpacken von Lebensmitteln ist es wichtig, weil CO2 Keime abtöten kann. Mhm. Und kommen wir auf die Schlachtindustrie. Da werden zum Beispiel Schweine mit dem Kohlendioxid betäubt, bevor man ihnen dann beim Schlachten halt mit einem Messer in die Halsschlagader sticht und sie dann ausbluten.
So, und im Moment gibt es in Großbritannien zu wenig CO2 und das macht den Betrieben Probleme?
Ja, der größte schottische Schweinefleischproduzent hat gesagt, dass ihm in einer Woche das Gas ausgehen könnte und er dann den Schlachtbetrieb einstellen müsste, was wiederum zu großem Gedränge führen könnte in den Betrieben. Und andererseits haben einige Getränkehersteller inzwischen schon ihren Betrieb eingestellt, weil sie kein CO2 mehr haben. Die britische Regierung hat nämlich angeordnet, dass die Krankenhäuser und Feuerlöschgeräte bevorzugt mit CO2 versorgt werden, weil das am wichtigsten ist.
Wie konnte man denn da hinkommen zu dieser Situation? Warum ist denn zu wenig CO2 da?
Das Problem ist, dass im Sommer immer weniger CO2 zur Verfügung steht als Gas, weil das Gas in Europa hauptsächlich aus Düngemittelfabriken stammt. Also da entsteht es als Nebenprodukt und im Sommer wird weniger Dünger produziert, weil die Bauern diesen Dünger offenbar alle im Winter kaufen. Und dazu kommt, dass in Großbritannien gerade drei große Düngemittelanlagen wegen Wartungsarbeiten ihren Betrieb eingestellt haben. Und das führt jetzt dazu, dass das CO2 so knapp ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Darauf hat auch das Wirtschaftsmagazin Gas World schon zu Beginn des Monats hingewiesen.
Das heißt also Tee trinken statt Cola und Bier.
Ja.
Eine Variante, wäre eine Alternative, oder Tofu-Schnitzel statt Bratwürstchen.
Ja.
Man könnte aber auch nochmal über eine Alternative zum CO2 als Betäubungsmittel auf dem Schlachthof sprechen, denn Kohlendioxid ist tatsächlich umstritten, weil es die Tiere nicht sofort betäubt, sondern nach Studien von Tierärzten erst nach etwa 20 Sekunden. Und in dieser Zeit erleben die Tiere anscheinend zum Beispiel offenbar starke Atemnot und Schmerzen im Maul durch die ätzende Wirkung der Kohlensäure.
Gibt es da Alternativen?
Es gibt Versuche mit den Gasen Argon und Helium, und die zeigen, dass die Tiere in dem Fall dann tatsächlich schnell und auch sanfter betäubt werden. Das Problem ist, dass Helium nicht in großen Mengen verfügbar ist, und Argon, wenn man das vorm Schlachten gibt, im Fleisch rote Flecken macht, das kauft dann wieder keiner mehr. Mhm. Es gibt auch kein Verbot von CO2, wie es Tierschutzorganisationen zum Teil fordern. Insofern ist da in nächster Zeit wahrscheinlich keine Veränderung zu erwarten.
CO2 ist knapp im Vereinigten Königreich. Das hat Auswirkungen unter anderem auf die Getränke und auf die Fleischindustrie.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Deutsche Ethikrat. Das klingt ein wenig nach alten grauen Männern mit Zigarren, die den ganzen Tag nichts Besseres zu tun haben, als über Ethik zu philosophieren. Es stimmt aber nicht so ganz. Inhaltlich geht es da nämlich ans Eingemachte, zum Beispiel um neue Technologien und was die mit Menschenwürde zu tun haben. Zu diesem Thema trifft sich der Ethikrat gerade zu seiner Jahrestagung. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ramona Westhof. Um welche Technologien geht es denn da heute und morgen genau?
Es geht um Eingriffe in das Gehirn, Eingriffe in das menschliche Erbgut und auch noch um künstliche Intelligenz. Und es sind übrigens keine alten grauen Männer. Im Ethikrat sitzen auch Frauen. Mhm. Und bei der Tagung sind eine ganze Menge internationale Gäste dabei. Die Konferenz ist darum zum Teil auch auf Englisch. Und ich habe heute im Livestream mal ein bisschen mitgeguckt. Es geht um ziemlich existenzielle Fragen. Eine Zuschauerin hat bei der ersten Diskussion zum Beispiel gefragt, ob Menschenwürde nicht irgendwann auch ausgeweitet werden müsste bei all den neuen Technologien. Zum Beispiel auf das menschliche Genom.
We've heard about the cyborgs, we've heard about the different kinds of cells that are distributed. We've heard about the human genome, of course, and people are asking, does the genome have any form of dignity? So these kinds of novel technologies force us towards asking, are there other forms, even ontological forms of human dignity, and how do we respond to that?
Dann gehen wir da mal genau ins Detail. Worum geht's bei den Technologien?
Das geht um ziemlich abgefahrene Sachen. Eine große Sache ist zum Beispiel die Tiefenhirnstimulation.
Oho.
Das wird manchmal auch Hirnschrittmacher genannt, da kann man sich vielleicht schon mehr drunter vorstellen. Den gibt's schon, der wird bei verschiedenen Krankheiten eingesetzt, zum Beispiel bei Epilepsie oder in Versuchen sogar schon bei Depressionen. Und dabei werden so kleine Elektroden ins Gehirn eingesetzt, und je nachdem, welche Krankheit da behandelt werden muss, gehen die an bestimmte Hirnareale und die stimulieren oder hemmen die, je nachdem.
Du hast vorhin schon davon gesprochen, dass auch ins Erbgut eingegriffen wird. Wie geht das?
Beim Erbgut, da geht es um Molekularbiologie. Und da gibt es sowas wie eine Genschere, mit der kann man ziemlich präzise Teile aus dem Erbgut verändern. Das wurde bisher noch nicht beim Menschen gemacht, könnte aber irgendwann mal weiter dran geforscht werden. Zum Beispiel, um damit Fortpflanzungszellen oder auch menschliche Embryos so zu verändern, dass die Gene, die für bestimmte Krankheiten verantwortlich sind, einfach entfernt werden. Und das Problem ist, das ist dann auch vererblich. Wer solche Methoden an Menschen anwendet, der verändert damit auch das Erbgut der kommenden Generationen. Mhm. Und will man das, ist da die Frage. Will man den Menschen nachhaltig künstlich sozusagen verbessern? Oder auch, wie kann und soll sowas eigentlich international reguliert werden, ist eine ganz wichtige Frage.
Spricht der Deutsche Ethikrat denn auch darüber, ob bzw. wie uns schon lebende Menschen die Technologien verändern können?
Klar, darum geht es auch. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Sogar das Wissen, wie wir so genau ticken, kann uns nämlich schon manipulierbar machen. Und ein Vortragender hat da von Büchern gesprochen, die uns lesen, E-Books nämlich, die jetzt schon eine ganze Menge Daten über uns sammeln. Und da geht aber noch mehr.
The next stage, which is technically feasible even today, you can connect Kindle to face recognition software. The ultimate step is to connect to biometric sensors on or inside your body. And then the algorithm can not just choose books for you. It can also tell you what to study and where to live and whom to marry.
Und wir kennen das vom Navi, wenn wir erstmal merken, dass der Computer irgendwas ganz gut kann, dann werden wir halt schnell faul und überlassen vielleicht dem Programm gleich ganz die Entscheidung. Hm. Und bei all dem, das stellt sich die Frage, was macht das eigentlich mit unserem freien Willen? Habe ich mich wirklich frei entschieden? Bin ich dafür auch verantwortlich, wenn ich zum Beispiel den Vorschlägen des Computers so direkt folge? Oder wenn sich meine Persönlichkeit verändert hat, weil die Elektroden in meinem Gehirn das falsche Areal stimulieren?
Ist ja jetzt schön gut, dass der Deutsche Ethikrat darüber diskutiert, aber hat das dann auch irgendwelche Auswirkungen?
Bei der Tagung geht es jetzt erstmal nur um Austausch. Der Ethikrat will mit Expertinnen und Experten sprechen, welche Technologien es eigentlich gibt oder geben könnte und welche Fragen damit zusammenhängen. Damit soll zum einen die öffentliche Debatte angeregt werden. Das geht aber natürlich auch weiter an die Politik. Der Ethikrat verfasst Stellungnahmen an die Politik, die beauftragt ihn manchmal sogar direkt damit. Und da kann dann drinstehen, welche Fragen wie geregelt werden sollen. Zu ein paar der Technologien gibt solche Stellungnahmen sogar schon. Und ganz prominent war eine andere vor 4 Jahren, die zum Verbot von Inzest. Da fand der Ethikrat, das Verbot gehört abgeschafft. Hat die Politik bisher aber noch nicht umgesetzt. Es hat noch keiner Partei ins Programm gepasst.
Der Deutsche Ethikrat diskutiert auf seiner Jahrestagung über neue Technologien und wie die Menschenwürde beeinflussen. Ramona Westhof hat uns gesagt, worum es da genau geht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.